Hallo und herzlich willkommen zurück zum Spomine Podcast. In diesem Monat haben wir uns ja fast logischerweise der Fußball-WM gewidmet, die, wenn ihr diese Folge hört, mittlerweile durch ist. In drei Interviews sind Lene und Phil den relevanten mentalen Aspekten in dem Zusammenhang großes Turnier, großer Druck nachgegangen. Ja, und in der heutigen Folge wollen wir das Ganze wie gewohnt noch einmal einordnen und ein bisschen persönlich über die WM-Erfahrung sprechen, die wir so gemacht haben, beziehungsweise die Aspekte, die in den Interviews vorkamen, ein Stück weit mit Beispielen hinterlegen und nochmal hinterfragen. Eigentlich war geplant, in dieser Folge auch direkt wie üblich eine kleine Übung einzubauen, was wir ja meistens in den Kabinengeflüsterfolgen tun. Aber ihr könnt euch vermutlich vorstellen, wenn zwei Fußballfans zusammensitzen und über die WM sprechen, dauert das Ganze etwas länger. Und dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, diese Folge in der Mitte zu teilen und zwei Folgen draus zu machen. Die Übung gibt's also dann nächste Woche. Diese Woche wünsche ich einfach viel Spaß mit unseren persönlichen Ausführungen zur WM. Es sei noch gesagt, wir haben diese Folge aufgenommen am Morgen vor dem ersten Halbfinale von Frankreich gegen Spanien. Wir konnten also höchstens ein Stück in die Glaskugel gucken und sind selber schon gespannt, inwieweit wir mit einigen Einschätzungen richtig lagen. Los geht's!
Stärke beginnt im Kopf. Dein Sportpsychologie-Podcast von Spomind.
So, jawohl, Phil, schönen guten Tag. Heute Abend geht's los ins Halbfinale. Und ich möchte dich gleich als erstes fragen, hattest du denn vor dem Turnier eigentlich einen Favoriten oder im Laufe des Turniers? Und danach gleich die Kardinalsfrage, wer wird Weltmeister?
Hello again, Benny. Haben uns lange nicht gehört in einer Kabinengeflüster-Folge. Aber klar, das Thema König Fußball bietet sich an, dass wir darüber nochmal sprechen. Vor 4-5 Wochen, als ich die anderen Folgen aufgenommen habe, da war ich noch ein bisschen optimistischer, muss ich schon sagen. War schon ein bisschen enttäuschend. Habe ich einen irgendwie so ein kleines bisschen schwingt mit bei den vier Halbfinals, die noch da sind. Schwingt so ein bisschen mit, dass ich es irgendwie England gönne. Keine Ahnung warum. Ist vielleicht eine schwierige Frage oder schwierige, kann ich gar nicht so richtig erklären. Ansonsten, ja, es ist, also ich glaube, also das ist jetzt schon mal wieder ein Halbfinale, wo es alle verdient haben, wo es absolute Favoriten auch da sind und das passt schon. Ja, also da ist schon auch viel Qualität, die haben es schon eigentlich alle vier verdient, ja.
Ja, schön, dass du England sagst, so geht's mir tatsächlich auch, aber auch wirklich so ganz gefühlsmäßig. Ich habe halt eine Weile da gelebt irgendwie und habe ein bisschen Bezug zu England, aber auch zu Frankreich, weil es so eine meiner Surf-Destinationen ist, Spanien sowieso und ja, Argentinien ist einfach mit Messi im Moment auch nochmal so krass. Es ist wirklich, ja, es ist ein tolles Halbfinale, muss man wirklich sagen. Da bin ich auch sehr gespannt, was passiert. Thomas Tuchel bei England noch als Trainer, irgendwie auch interessant, dass das gerade
so. Absolut. Und so ein bisschen als mein Dortmunder Herz mit Jude Bellingham, es war schon beeindruckend, wie der Junge, also mit welcher Energie der Fußball spielt und was der ausstrahlt, das ist Wahnsinn. Auch wenn er das Interview vielleicht wieder so ein kleines bisschen drüber war, dann hinten raus gegen Tuchel oder die Message. Und Tuchel ja schon im Großen und Ganzen recht hat. Aber es ist natürlich trotzdem geil, wenn du so einen Mitspieler hast, der so diesen unbedingten Willen hat, ne? Und das war ja auch schon bei Dortmund so als 17, 18, 19-Jähriger, wo er so ein bisschen drüber war. Aber irgendwie schafft es trotzdem halt auch, über Leistung zu überzeugen. Und wenn wir dann jetzt nochmal so ein kleines bisschen die Brücke schon aufmachen wollen, so was hat uns gefehlt, ist es eigentlich genau das, was ich irgendwie von dem Joshua Kimmich irgendwie vermisse. So, ne? Dass diese unbedingte Energie in diesem Ehrgeiz auch so Spieler mitzureißen, Spiele zu entscheiden, aber auch mit einer Aktion irgendwie nicht sich fallen zu lassen und einen Spreistoß zu ziehen, sondern irgendwie mit einer Grätsche noch einen Abschluss zu finden irgendwie so, ne? So ein typischer Bellingham irgendwie. Das ist halt echt beeindruckend, muss ich schon sagen, auch wenn ich gleichzeitig, wenn man das jetzt wieder sieht fürs Viertelfinale, ein bisschen Kane enttäuscht war, ne, dass er nicht so richtig der hat es diesmal nicht entschieden, Messi hat es nicht entschieden, und da wiederum im Umkehrschluss einen Mbappé, Wahnsinn, ne? Also dass er dann, gut, es war ein Elfmeter, ja, ist auch, ich glaube, Kane hätte auch einen Elfmeter reingemacht, dann hätte das offiziell entschieden. Aber insgesamt, ja, ist trotzdem auch beeindruckend, das hatte ich auch oft gelesen, wie die Superstars oder die vermeintlichen Leader auch wirklich abgeliefert haben von den vier Nationen. Und das wiederum ist auch etwas, wo wir uns echt eine Scheibe abschneiden müssen, weil das macht halt jetzt auch wirklich den Unterschied, muss man jetzt auch sagen.
Ja. Fällt auf, ne? Wirklich, es waren ja alles so knappe Dinger, wo man wirklich sieht, wie eng die Leistungsdichte einfach mittlerweile ist. Und dann so, ja, ne, da kann es wirklich so eine kleine Nuance dann den Unterschied machen, ne? Das stimmt, hast du recht, das fällt echt auf, ja.
Und der Klassiker, ne, zu null gespielt halt, ja. Also, dass hinten auch wirklich alle mitarbeiten, dass alle präsent sind, alle aufmerksam sind, alle aggressiv sind. Also wirklich so dieses, da kommst du nur übers Team, ne. Du kriegst es nicht, kriegst kein zu null Spiel hin, nur mit Individualisten. Ja, das ist vielleicht auch das, was Portugal so ein bisschen auf die Füße gefallen ist. Super gute Truppe, aber irgendwie fehlt's dann. Und ja, das ist auffällig, ja. Das sieht man schon sehr eindeutig.
Ja. Ich denke, wir kommen auch zu den ein oder anderen Punkt davon gleich nochmal. Ich habe das heute mal so ein bisschen so aufgebaut, dass ich unsere drei Gesprächspartner des letzten Monats oder des aktuellen Monats nochmal jeweils einmal anspreche. Und da habe ich auch immer so ein paar Fragen, die mir aufgefallen sind, die da so ein bisschen reinpassen aus dem aktuellen Turniergeschehen. Vielleicht so zum Einstieg des Ganzen möchte ich dir ja eigentlich erstmal danken, dass du mir quasi so ein kleines Eintracht Braunschweig-Erlebnis wieder geschaffen hast hier in der Vorbereitung und gleichzeitig, dass du nicht zu sehr in die Tiefe gegangen bist, was den Klassenerhalt von Eintracht Braunschweig anging. Das war nämlich, glaube ich, das für mich persönlich das Herzschlagfinale meines Lebens irgendwie, ne? Die haben mit einem Tor mehr haben sie den direkten Klassenerhalt geschafft und dieser letzte Spieltag, der war so, also eigentlich konnte ich gar nicht in die WM starten, weil ich immer noch völlig fertig war von der vergangenen Saison.
Dafür, dass du dein Eintracht-Herz quasi in den letzten Wochen bis Monaten fast schon verleugnet hast, bin ich jetzt ein bisschen überrascht über deine Emotionalität, ja.
Das ist die Erkenntnis dieser WM jetzt wieder. In die WM bin ich auch wieder so reingegangen, ich muss auch zugeben, dass ich viele Spieler gar nicht mehr kenne, selbst bei Deutschland oft dann und so. Und dann hat mich das noch wieder gepackt und ich habe doch wieder auch einige Spiele, die möglich waren, mal geguckt, ne, die ganz späten, das mache ich nun nicht unbedingt. Aber ja, doch, Fußball lässt einen nicht los. Da war doch auch, warte, da komme ich doch direkt zu dem Punkt. Du hast ja mit Nathalie Klingebiel von Eintracht Braunschweig gesprochen und der Satz, der genau zutrifft, auch gerade wenn man bei Braunschweig mit drin ist, Fußball ist wie eine Droge, ne? Geht nicht ohne, aber irgendwie auch nicht mit, so ungefähr. Es ist so ein ständiges so, muss das jetzt sein? Und ja!
Ja, kann ich schon teilen, ja, den Satz. Ich bin ja auch so ein bisschen in meiner sportlichen Passion geswitcht und habe mich da verändert, wie ihr vielleicht alle mitbekommen habt, Richtung Padel. Aber gleichzeitig, na klar, ne, also die Wurzeln und das, was irgendwie so drinne steckt, was man alles erfahren hat, das geht doch nicht weg. Und da teile ich auf jeden Fall deine Gedanken und deine Einschätzung dazu.
Ja. Genau, mit der Nathalie hast du gesprochen, die betreut die von der U12 im Leistungsbereich bis zur zweiten Ligamannschaft, quasi alle, die da beteiligt sind, hat sie da unter ihren Fittichen und betreut die als mentale Trainerin. Fand ich auch spannend, dass es so, die auch sagt, das ist eigentlich übergreifend überhaupt kein großer Unterschied für mich, ne, mit wem ich, das sind überall die gleichen Themen und natürlich eine andere Herangehensweise. Aber das fand ich trotzdem sehr interessant. Hätte ich gar nicht unbedingt erwartet, dass es so die ganze Bandbreite wahrgenommen wird. Wie das bei dir aus? Würdest du da einen Unterschied sehen eigentlich sonst?
Naja, am Ende bestätigt sie ja nur das, was wir ohnehin schon immer sagen. Ne? Es sind alles Menschen. Ja? Es sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Lebensphasen. Und das, was sie ja auch gesagt hat, ist, dass die Jungen halt schon so mit einer anderen Selbstverständlichkeit zu ihr kommen. Und das zeigt vielleicht nochmal so die wo hat sich was geändert? Ne? Also wo hat man auch Einfluss als Gesellschaft oder als Eltern etc., wie man so mit diesem Thema mentale Gesundheit, Mentalität, Psychologie, wie man damit umgeht. Und deswegen erinnere ich schon daran, was ist anders in dem Altersbereich. Das sind schon so die Selbstverständnis, auch die Bereitschaft, sich Hilfe zu holen. Ne? Das hat sie ja schon auch gesagt in den jungen Jahren. Und gleichzeitig bestätigt sie ja nur das, was wir ja auch sagen. Am Ende ist es egal, ob jemand 12 oder 72 ist. Es sind alles Menschen und wir haben alle irgendwo die gleichen Probleme, Herausforderungen, Gedanken, Struggles. Das verändert sich ja nicht. Ja.
Ja. Wenn wir es auf das aktuelle WM-Turnier jetzt gerade sehen, ist ja schon, ich weiß nicht, schon auffallend, glaube ich. Ich erinnere mich, als Lothar Matthäus damals mit 37 Jahren irgendwie nochmal wiedergekommen ist und so fast schon so eine Art Rekordhalter im Alter eines Feldspielers war. Und wenn du heute ins Turnier guckst, ist ja fast ein bisschen das Turnier der alten Leute, wenn man es von der Brille sieht. Ne? Messi mit 38, Ronaldo 41, Luka Modric 40, Edin Dzeko 40. Wir haben schon wieder einen neuen im Tor, da ist schon wieder ein neuer im Tor, meine ich, mit 40. Also echt eine Menge, tatsächlich schon so, die jetzt definitiv ihr letztes Turnier spielen. Wie siehst du das? Sind körperlich die Spieler heute einfach viel weiter, dass die länger spielen können? Und wo siehst du so ein bisschen die Stärken und die Schwächen in dem Zusammenhang, gerade wenn du junge Leute und ältere Leute da bewertest?
Naja, aus den Namen, die du jetzt auch schon genannt hast, würde ich jetzt mal mit den Schwächen anfangen. Das ist vielleicht auch bei Ronaldo, wird er immer wieder kritisiert, wann hört er jetzt auf, ne? Was gibt da eigentlich in der Mannschaft noch? Ne? Also so dieses Thema Selbstdarstellung. Messi ja auch, ich sag mal, bis er vor 4 Jahren Weltmeister geworden ist, ähnliches Thema in der Nationalmannschaft. Naja, hat es jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen gekippt und überzeugt natürlich auch über Leistung. Aber vor 4 Jahren, wenn er dort nicht Weltmeister geworden wäre, wäre jetzt, glaube ich, heute auch nicht da. Ne? Muss man, glaube ich, auch sagen. Und die anderen drei, die du gesagt hast, Neuer, Dzeko, Modric, sind schon alles absolute Ausnahmen für ihre Länder, ne? muss man so fairerweise sagen. Es sind Ausnahmetalente, es sind Ausnahmespieler, auch Persönlichkeiten. Aber gleichzeitig, und das ist, glaube ich, das, was trotzdem dann fehlt auf absolutem höchsten Niveau, fehlt so diese letzte Galligkeit, so dieses letzte Wollen, so diese Überzeugung, diese Energie. Und da bin ich halt schon kritisch. Braucht's die dann noch? Ja, klar, Verdienste hin und her ist alles richtig, aber wenn wir Leistungsprinzip und das vielleicht auch mal wirklich an die Mentalität anlegen oder an eine gewisse Bereitschaft, mehr zu machen, mehr zu wollen, auch über Widerstände drüber weg zu ihnen gehen, dann war es jetzt nicht ganz so. Und ich habe noch ein Beispiel. Er ist jetzt noch nicht jenseits der 40, aber ich finde, der war auch auffällig, als ich die Zusammenfassung gesehen habe. Das war Granit Xhaka. Ne? Also der hat unfassbar viele so Fehler gemacht in entscheidenden Position, die dann entweder sogar zu Gegentoren geführt haben oder aber extrem gefährliche Situationen. Eigentlich von jemandem wie er mit seiner Führungsmentalität etc., so wie er auch Leverkusen Meister geworden ist.
Gilt der Kopf, als der Kopf auch der Schweizer, ne? Irgendwo.
Absolut, absolut, ne? Und das ist, glaube ich, denen dann hinten raus so ein bisschen auf die Füße gefallen. Ja, die waren ja nicht viel, viel schlechter in dem Sinne, aber so diese letzte Aufmerksamkeit, Energie, so dieses Das ist, glaube ich, ein bisschen abhanden gekommen, ja. Oder kommt den abhanden, ne, im Alter, ja.
Das stimmt. Und ich glaube, bei den vier Finalisten jetzt irgendwo sieht man auch, dass da wirklich halt auch, naja, sind natürlich, ne, da ist ein Messi zum Beispiel bei, aber das ist schon ein Team, das eher etwas jünger ist, plus altgestandene Profis, aber sieht man auf jeden Fall, dass viel Nachwuchs da ist, was jetzt ja gerade bei Deutschland jetzt irgendwie anscheinend auch stark auffällt. Ich fühle mich noch nicht so ganz in die Zeit erinnert, als ich angefangen habe, Fußballfan zu werden. Da waren ja gefühlt hier so Michael Ballack und Marco Reich von Kaiserslautern. Damals habe ich in Erinnerung so die einzigen Talente Deutschlands, irgendwie so kam es einem manchmal vor. Und heute geht es aber anscheinend ja auch ein Stück die Diskussion in die Richtung. Es gibt die neue U21-Liga jetzt ab dem neuen Jahr, was ja eine ganz interessante Herangehensweise ist. Aber wie siehst du es? Ist die fehlt der Nachwuchs tatsächlich einfach irgendwie oder ist der nicht gut genug ausgebildet bisher?
Ja, wir sind ja jetzt schon so zwei Wochen entfernt vom Ausscheiden. Dementsprechend habe ich jetzt auch relativ viel wahrgenommen, so auf Social Media, gerade auch LinkedIn ist so eine schöne Bubble, wo jeder möchte gerne Experte über Führung und Leadership Kommentare abgibt. Ich glaube, ich habe vom Michael Leopold gelesen, dass er das so ein bisschen kritisch, also die Kritik kritisch sieht, weil sehr viele Stellen beim DFB, also Stellschrauben beim DFB, Weichenrichtungen, Strategien schon in die Richtung gehen, wieder mehr Persönlichkeiten auch zu fordern. Ne? Mhm. Und ich bin auf jeden Fall der gleichen Meinung, dass es kein Zufall ist, dass Generation Kai Havertz, Josh Kimmich, vielleicht auch noch zwei, drei andere, die jetzt gar nicht so richtig dabei waren, aber trotzdem irgendwie so die letzten paar Jahre geprägt haben. Leon Goretzka, sehr, sehr gutes Beispiel, leider Gottes. Es ist einfach kein Zufall, dass zwischen 18 und 26 das so eklatant uns eigentlich unsere Stärke genommen wurde. Ne? Und die Stärke war halt immer irgendwie übers Kollektiv, übers Team. Und wenn man da jetzt auch nochmal die erfolgreichen Jahre sieht, 2010, als Michael Ballack quasi so verletzt war und dann so ein bisschen diese Einheit zusammengewachsen ist. Ne? Die Jahre davor, wo die Qualität einfach individuell gar nicht da war, ne, was du gerade gesagt hast, außer Michael Ballack, aber wo du als Team extrem überzeugt hast, ne, wo wir immer von deutschen Tugenden sprechen.
Stimmt, dass sie ins Finale gekommen, ne?
Ja,
mit einer Mannschaft, also, wo du dachtest, geht das, ne?
Ja. Mit Glück muss man auch sagen, ne, wenn man den Draw sieht, also wenn man jetzt diesen
und dank Oli Kahn.
Und dank Oli Kahn, aber auch wieder Mentalität, ne, auch definitiv damals schon. Ja, wenn man das so ein bisschen vergleicht, wo kommen wir her, was macht uns aus, wo sollten wir hingehen, dann fehlt mir schon auch eine Strategie, wie wir auch Persönlichkeiten fördern wollen. Ja, ich denke, dass es der DFB im Spitzenbereich gut macht. Und jetzt ist trotzdem die Frage, wie durchlässig ist es nach unten und wie strukturell kann man das auch entwickeln. Ja, bleibt abzuwarten.
Ja. Ja, mir fällt dabei auch gleich noch ein, es gibt super gute Dokus gerade in der ZDF Mediathek und ich habe mir gerade die Berti Vogts Doku angeguckt, die fand ich irre spannend, gerade so als er 96 die EM gewonnen hat und Lothar Matthäus zu Hause gelassen hat und gesagt hat, der passt mentalitätsmäßig nicht rein. Und der Star irgendwie immer noch, und ja, dann sind sie Europameister geworden, weil sie so eine geile Mannschaft einfach waren, ne? Und das zeigt manchmal, wie wichtig das ist, dann auch einfach im Vergleich zu Einzelspielern.
Ja, mir fehlt dort auf jeden Fall so eine strukturelle Auswahl. Und ich habe die Hoffnung, dass natürlich jemand wie Jürgen Klopp jetzt, wenn er kommt, da auch ein bisschen besser hinguckt oder vielleicht auch so ein Talent, so ein Riecher hat für wer passt so menschlich rein. Ne? Mhm. Das ist ja, glaube ich, eines seiner größten Stärken. Und da muss man halt schon Julian Nagelsmann ein bisschen absprechen. A, aus Lebenserfahrungssicht, B, aber glaube ich auch aus Persönlichkeitssicht, dass er nicht so dieser absolute Menschenfänger ist, so in dem Sinne. Das sagen zwar viele Spieler, aber ich habe auch noch keinen Spieler gehört, der jetzt gänzlich schlecht über einen Trainer spricht, gerade in den letzten Jahren. Also da kommt jetzt nicht viel in den Medien raus,
um das macht man eigentlich nicht mehr, ne, ja, heutzutage. Das ist Medienschulung auch schon sowas. Da bin ich auch irre gespannt, wenn dann wirklich Klopp übernimmt. Der wird auch vielleicht das Fanlager wieder ein bisschen mitnehmen, dass auch die Euphorie rund um die Nationalmannschaft vielleicht wieder steigt, könnte ich mir vorstellen. Da bin ich sehr gespannt, was das bewirken könnte.
Also, ja, aber die Euphorie kommt ja am Ende trotzdem auch immer wieder nur mit Erfolg. Ne? Und Erfolg ist aber halt nicht immer nur Ergebnisse, sondern Erfolg ist halt auch, wie präsentiere ich mich? Wie spiele ich? Mit welcher Energie spiele ich? Das ist halt schon. Also da muss ich jetzt auch nochmal zumindest vielleicht abschließend sagen, mein Eindruck von der Mannschaft, wie andere Nationen ihr mit Stolz oder auch mit Wehmut und Dankbarkeit ihre Berufung, ihre Aufgabe nachgehen, da fehlt ein bisschen was, ja.
So, abschließende Frage zu dem Thema Alter wäre von mir nochmal, wie du das manchmal siehst. Ich fand's jetzt spannend, also mich begleitet tatsächlich ja auch Eintracht Braunschweig durch dieses Turnier. Da die ersten Spiele, es war ja gar nicht so schlecht gestartet bei uns und das irgendwie alles dank Dennis Undaff, hatte man den Eindruck, dass der als Joker irgendwie den Karren rumgerissen hat. Und ich muss echt zu meiner Schande gestehen, ich kannte den überhaupt nicht, als der die Tore geschossen hat. Und dann erfuhr ich in so einem Nebensatz des Kommentators, dass der 2017, 18 tatsächlich in der zweiten Mannschaft von Eintracht Braunschweig war und auch im Profikader keinen Einsatz bekommen hat. In der zweiten Mannschaft 18 Spiele, 9 Tore und davor von Meppen halt auch zu Braunschweig gewechselt. Und dann ist der weitergezogen und ist irgendwo, hat aber echt definitiv seinen Weg gemacht. Ne? Da finde ich ein spannendes Beispiel, wie so eine Entwicklung von so einem Spieler auch im Laufe der Jahre kommen kann, oder dass der aus solchen Gefilgen in jetzt mittleren Alter dann irgendwie tatsächlich so Fuß fasst. Das ist auch ganz anders, als wenn du jetzt so unsere Top-Stars meistens im Team siehst, die dann schon als 18-Jähriger von sich hören lassen, oder?
Was genau ist die Frage, weil du auch gesagt hast, wegen Alter?
Ja, genau. Also wie siehst du so die Entwicklung im Laufe so einer Karriere, dass man so von wirklich von so Regionalliga-Gefilgen dann so aufsteigt? Es war bei uns wohl, bei Braunschweig so, dass er wirklich ein bisschen übergewichtig war meistens. Hat er einfach auch mental seinen Lebenswandel in den Griff bekommen und dann ist er fitter geworden?
Ja, es ist eine gute Frage. Es wird vielleicht schon auch ein Junge gewesen sein, der, ich will nicht vom Talent gelebt hat, aber so ein bisschen vom Riecher, ne, vom Gefühl für das Spiel. Das macht er immer noch, ne? Ist ja einfach so ein Gefühlskicker. Sagen ja auch immer so Straßenfußballer, aber es ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass jemand wie Julian Nagelsmann in Dennis Undaff rasiert hat oder gestutzt hat und so ein bisschen zurückgeholt hat, so im Sinne von ihm vielleicht auch das Gefühl vermittelt hat, ey, wo kommst du eigentlich her? Was fällt denn dir ein, hier so ein bisschen in der Elite, in unserer Elite hier aufzumucken? Und gleichzeitig ist es ja genau diese Authentizität, und wir reden immer von Resilienz, ne, Widerstandsfähigkeit etc. Und das ist das gelebte Beispiel für Resilienz, ne, zu sagen, ich mache meinen Weg, und mit Sicherheit gab es irgendwann mal eine glückliche Fügung. Definitiv ist ja auch die glückliche Fügung, dass einer wie Dennis Undaff neben Ciro Guirassy so erstmal überhaupt in diese Mannschaft reingerückt ist, dass sie den bekommen haben, dass in Sebastian Hoeneß ihn gefördert hat etc. Also das passiert ja nicht einfach so, das kann man ja nicht planen. Ne? Ja. Und das ist absolut verdient, und gleichzeitig zeigt es halt wieder, wie viele Stellschrauben man eigentlich auch braucht, um überhaupt oben anzukommen. Und diese Wege sind halt so selten geworden, weil halt die Leute auch gar nicht mehr so richtig hingucken, was ist das für ein Typ, ja. Und dieses erste Interview, glaube ich, das hatte ich noch so irgendwie so im Nebel meines Gehirns, meiner Erinnerung, wo er dort irgendwie so ganz locker flockig irgendwie so rausplautzt, ja, hallo, ich bin der Dennis, so ungefähr. Es ist Wahnsinn, was hier gerade passiert. Das ist natürlich, das ist doch mega, ne? Das spricht ja jeder aus sich. Also jeder Fußballfan auch ein Stück weit, ne? Weil der das ja auch lebt. Aber die Geschichten hatten wir immer. Die Geschichten hatten wir mit Miro Klose. Die Geschichten gab es früher wahrscheinlich auch, ne? Miro Klose ist der Letzte, der mir so einfällt in dem Kontext. Deswegen, also ja, brauchen wir unbedingt. Extrem wichtig, finde ich geil.
Ja. Ja, das sind dann die Typen, ne? Manchmal die, wie es vielleicht, ja.
Umreißen. Schon, alleine wenn der, stellt dir doch mal vor, in der Kabine der Nationalmannschaft vor und sagt, ey, was stellt denn ihr hier mir für Getränke hin? Da gibt's wahrscheinlich 15 verschiedene Getränke für jeden. Und dann sagt er, ey, früher bei Braunschweig, da habe ich vielleicht noch ein kaltes Radler getrunken, ja. und das ist wahrscheinlich der Einzige, der irgendwie so eine Geschichte überhaupt mit präsentieren kann. Und der Manu sagt, oh, das ist aber lustig, ja. Also, was will ich damit sagen? Ne? Der Kater hat ja auch ein bisschen was erlebt, wie Fußball auch sein kann. Und das ist vielleicht noch ein Kuchenfeuer gab oder die Banane da liegt, und jetzt fängst du ja an mit Elektrolyte und so ein Zeugs, und dann sagst du, ey, brauche ich nicht, komm, ich hau das Ding so rein, ja. Und das macht es doch eigentlich viel sympathischer und authentischer, ne?
Ja, voll, bin ich ganz bei dir, ja. Ja, dann hattest du auch ein spannendes Gespräch mit dem Julius Duschera. Das fand ich ja auch, das passt ja total gut auch gerade dazu, dass die WM halt zum großen Teil in den USA ist und er quasi da auch so angefangen hat, seine Profession zu erlangen, im Studium in den USA an einem Sportcollege irgendwo. Das fand ich ja wirklich auch super passend. Hat man das bei der Mannschaft von den USA diesmal auch gesehen, dass da einfach mental viel Training im Hintergrund, viel mehr im Hintergrund ist als bei uns in der Betreuung noch? Oder ist das überhaupt in dem hohen Bereich der Nationalmannschaft noch der Fall? Oder bezieht sich das eher auf die niedrigeren Gefilde, dass einfach in den USA dieses Mentaltraining so ein großes Ding ist? Im Vergleich zu Deutschland.
Ich würde das definitiv nicht daran vergleichen. Das heißt, hey, die machen heute noch mehr, sondern ich würde eher das, was der Julius gesagt hat, ist, dass sie ein anderes Mindset zu diesem Thema erstmal per se mitbringen als Gesellschaft, als Leistungsnation auch, ne, als Sportleistungsnation. Und das würde ich eher so, und so hat er es ja auch gesagt hier, wo der Ringer neben ihm saß, das würde ich eher so auf den Allgemeinsport beziehen. Und das, was ich auch so geil fand in dem Gespräch, war halt einfach, ich habe mich extrem mit Julius identifiziert in dem Sinne, ne, weil ich auch genau die gleichen Gedanken hatte früher und vielleicht auch gar nicht da war, wo er war, aber so diese Leichtigkeit, dass das alles, dass man gar nicht drüber nachgedacht hat, dass man sich selber eine Rübe gemacht hat, dass man sich selber Druck gemacht hat etc., dass das einfach fehlt sozusagen. Das ist das, was mich dort irgendwie sehr abgeholt hat. Und deswegen dann auch irgendwie als Fazit zu sagen, in den USA hat es ihnen einfach zu der Zeit geholfen, weil die damals schon viel, viel weiter waren. Das würde ich, glaube ich, als Message mitnehmen, ja. Und auch als System-Message quasi mitnehmen, ne, dass die das einfach systematisch anders betrachtet haben und dort mehr Wertschätzung reingegeben haben und auch mehr Ressourcen dafür freigemacht haben. Ja, und weil eben das eine ganz entscheidende Phase ist, auch in diesem Übergang Jugendfußball, Nationalmannschaft, in Seniorenbereich oder halt dann bis zur Nationalmannschaft, das wollte ich sagen. Und vielleicht als letzter Satz dazu, dass vielleicht auch so Typen, die gerade unser Spiel prägen sollen, irgendwie alle sehr phlegmatisch wirken. Egal, ob das ein Leroy Sané ist, ob das ein Musiala ist, ob das ein Wirtz ist, ob das ein Kai Havertz ist. Das sind ja alles unfassbar gute Fußballer, aber die teilen alle so ein Phlegma, so eine Unemotionalität, will ich es mal vielleicht auch nennen. Wahrscheinlich, weil sie auch irgendwo geprägt werden, dass es einfach nicht sein darf, dass das nicht gewünscht ist, dass das was Schlechtes, was Leistungsgefährdendes ist. Aber das ist es ja gar nicht, ja. Und das ist das, wo ich so ein bisschen, ja, wo ich kritisch dorthin blicken möchte und wo ich auch beim Julius rausgehört habe, das muss gar nicht so sein, wenn man systematisch anders herangeht, ja.
Ja. Ja, gerade auch, ne, unser nächstes Monatsthema wird ja so ein bisschen in Richtung Achtsamkeit, Meditation, Atmung, Yoga entsprechend sowas gehen, dass das super gute Begleitdinge sind zur Profikarriere. Und er hat ja auch gesagt, ne, dass also Regeneration, Meditation, Atmung, Achtsamkeit sind so fundamentale Instrumente des Mentaltrainings, sind in den USA einfach Standard, dass sie dazugehören. Und so ganz selbstverständlich, dass man das mitmacht. Und das fand ich dann auch sehr, sehr spannend. Und vielleicht gibt das auch, wenn man von der Seite kommt, auch eine gewisse Grundlockerheit einem eher mit, als wenn man angespannt an so ein Turnier rangeht und so leistungsfokussiert.
Seit wann droppst du unsere Monatsthemen?
In der letzten Folge
kann man das mal machen. Okay. Sehr gut. Nee, alles gut. Ja, definitiv. Also alles, was er sagt, ergibt Sinn. Und wie gesagt, es geht ja immer darum, das hat ja jetzt teaser ich schon so ein kleines bisschen die Marion-Folge vorab, das hat ja die Marion ja auch gesagt, am Ende geht es um Anspannung, Entspannung, beziehungsweise um dieses aktivierende Anspannung, aber wenn es halt drüber ist, dann wir sehen die Schwelle ja nicht, ne? Die findet ja nur statt, die fühlt sich ja irgendwie nur an, die Schwelle, wann es zu viel ist. Und da halt achtsam quasi mit sich zu sein, ist wichtig, ja.
Abschließend dazu, Er hat auch gesagt, dass es früher halt, vor allen Dingen früher halt keine Vorbilder gab, die mal irgendwie auch so Gefühle gezeigt haben in Sachen, wenn wir jetzt so in Richtung mentale Ungesundheit gehen, also Depressionen und ähnliches, ne, dass es sehr lange sehr stigmatisiert war und das so langsam aufgelöst wird. Meinst du, wir haben da eine gute Chance, dass jüngere Leute, die heute dann halt auch mit im Bereich anfangen, dass die davor schon etwas, ja, dann wesentlich besser vorbereitet sind? Nicht halt in so, es ging ja auch um Essstörungen und um alles Mögliche in den Folgen, was dann daraus hervorgeht.
Mache ich kurz und knapp auf jeden Fall. Also denke ich auch, dass zukünftige Generationen einfach mit dem Wissen, mit der Bereitschaft da auch hinzugucken, da präventiv zu arbeiten, einfach ganz anders umgehen. Deswegen, ja.
Und auch so ein bisschen rechts, links gucken. Vielleicht nicht nur steif geradeaus in der Profikarriere. Ich fand es auch interessant, die Aussage, dass der Wunsch, Weltmeister zu werden mit der Nationalmannschaft nicht mehr unbedingt der prägende Hauptgrund für alle ist, die mit dem Fußball anfangen, wie das früher so ein Stück weit war, so die Äußerung war, sondern dass heute sehr viel nebenbei ist, dabei irgendwas die Rolle spielt. Ne? Und dass dann irgendwie ein ganz anderes Heranwachsen als Profi stattfindet.
Ich denke, dass das in unserer Gesellschaft so ist, auch so in Europa vielleicht auch ein bisschen mehr geprägt ist als vielleicht woanders, weil, und das ist zumindest meine Wahrnehmung, na, die FIFA und diese Sachen, die übertreiben es halt auch, ne? Es ist halt einfach, es ist nicht mehr nahbar, es ist nicht mehr cool, es ist nicht mehr so richtig, es ist nicht mehr so ein Highlight, sondern es ist so übertrieben. Ich glaube schon, dass viele, sorry, jetzt so Entwicklungsländer oder kleinere Länder, dass sie da schon noch dieses Bild da haben, für die eigene Nationalmannschaft Weltmeister zu werden, ist das Größte. Aber vielleicht ist es auch so ein Beispiel für eine Gesellschaft, die einfach satt ist. Na, und nicht noch irgendwas mehr als Highlight braucht. So würde ich es vielleicht wahrnehmen oder beschreiben, wenn ich es müsste.
Ja, ist ein guter Punkt. Ne? Da könnte man eine extra Folge drüber machen über Politik und die WM. Ne? Das ersparen wir uns auf jeden Fall. Aber von Trump bis März kamen da so einige interessante Äußerungen und Sachen, die, ja, ne, da gehen wir heute nicht weiter drauf ein. Ja, damit verabschieden wir uns diese Woche. Wie gesagt, die Folge ist einmal in der Mitte geteilt. In der kommenden Woche geht's also noch einmal an dieser Stelle weiter. Wir werden das dritte Interview nochmal betrachten. Ein Aspekt dabei wird sein, mit mehr Leichtigkeit in so ein Turnier zu gehen und sich einfach eher nur positiven Druck auszusetzen. Und ja, danach geht's dann noch völlig entspannt in die Trinkpause. Allerdings in einer hoffentlich angenehmeren und weniger kritikwürdigen Art und Weise wie bei der aktuellen FIFA-WM. Phil hat nämlich, wie schon angekündigt, eine Übung für mich mitgebracht und das wird der Positive Future Tea sein. Die Übung ist ein Anreiz, sich auf die Zukunft einzustellen und diese schon in deinem Kopf mit einer Tasse Tee positiv zu sinnieren und dann anschließend zu gestalten. Ich wünsche eine schöne Woche und bis nächsten Donnerstag. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Um stets up-to-date zu bleiben und keine Episode zu verpassen, abonniere uns gern in der Podcast-App deiner Wahl. Völlig egal, wo du diese Episode hörst, du findest auf einer Extra-Seite stets die Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Gästen sowie zu unseren Kanälen und Kontaktdaten. Hilf uns, mehr Menschen zu erreichen. Empfehle uns gern weiter und lass uns eine Rezension bei Spotify oder Apple Podcasts da. Wir freuen uns stets auf dein Feedback. Du interessierst dich für die in dieser Folge vorgestellte Übung? Dann schicke uns gerne deine E-Mail-Adresse und das in der Folge genannte Stichwort über den Kommunikationskanal deiner Wahl in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Free Audio Post-Production bei Auphonic.com.